Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Fußballstadien haben für manche Menschen quasi eine religiöse Bedeutung. Sie werden als Tempel oder Pilgerstätten betrachtet, gerade wenn sie eine lange Tradition haben. Doch Tradition alleine reicht nicht, denn auch ältere Stadien müssen modernen Anforderungen genügen, auch weil neue Stadien kaum noch gebaut werden. Schließlich sind solche Großprojekte teuer, brauchen Platz und deren Sinnhaftigkeit wird oft ganz besonders kritisch gesehen. Was aber macht ein gutes Stadion aus und wie problematisch können Umbauten sein? Thomas Jedicke und Stefan Osterhaus mit Antworten in ihrem Feature Ballerbuden AD. Moderne Stadien setzen auf Mehrfachnutzung und Nachhaltigkeit.
Das Berliner Olympiastadion ist ein monumentaler Bau. Mitten im Zentrum des weitläufigen Olympiageländes steht diese riesige Natursteinarena. Mit einem imposanten Neubau wollte Adolf Hitler die Welt bei den Sommerspielen 1936 in der deutschen Reichshauptstadt beeindrucken. 1934 begannen die Bauarbeiten. Und nur 2 Jahre später, pünktlich zu den Wettkämpfen, war alles fertig. Hitlers Star-Architekten Werner March und Albert Speer hatten ganze Arbeit geleistet und das nach antikem Vorbild gestaltete zentrale Stadion und die anderen Anlagen des Olympiaparks errichtet.
Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Plätze fertig. Los!
100.000 Zuschauer jubelten während der Wettkämpfe von ihren Sitzplätzen im Unter- und Oberring den Leichtathleten zu. Fast 100 Jahre später steht das Stadion immer noch. Genau wie das Kolosseum in Rom ist das Berliner Olympiastadion zum Klassiker geworden. Ein kulturelles Wahrzeichen. 70 Jahre nach Inbetriebnahme brauchte das Stadion zur Fußballweltmeisterschaft 2006 dringend ein Update. Nach Entwürfen des Architekturbüros Gerkan, Mark und Partner GMP wurde unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes umgebaut und modernisiert. Um die Voraussetzungen für eine intensivere Atmosphäre zu schaffen, senkten die Architekten die Wettkampffläche um einige Ränge ab. Die alten Natursteine wurden in mühevoller Detailarbeit sandgestrahlt. Prunkstück des Umbaus ist eine Dachkonstruktion, die alle Ränge umfasst, jedoch den Bereich des Marathontors ausspart, um den Blick ins Freie nicht zu verbauen.
Das war natürlich dann der Matchwinner bei dem Wettbewerb. Da haben viele dann irgendwie so eine Megatruss-Konstruktion mit großen Fachwerkträgern, so außenrum, wie man das von San Siro in Mailand kennt, oder dann eben so ein Speichenrad, wo es dann Druckringen gibt. Und wir haben uns überlegt im Wettbewerb, das ist das Marathontor, es war offen, das muss auch offen bleiben, da kann nicht irgendwie das Dach durchgehen.
Der Architekt Hans-Joachim Paap arbeitet seit 1997 für GMP. Er geht mit mir durchs Olympiastadion. Der 62-Jährige ist Spezialist für Stadionumbauten. Seine GMP-Kollegen Volkwin Mark und Hubert Nienhoff entwarfen damals das Dach fürs Olympiastadion. Im Innern ruht es auf 20 Stahlstützen, die mit 25 cm Durchmesser extrem schlank ausgebildet sind, um den Zuschauern möglichst wenig Sicht zu nehmen.
Und jetzt schwebt das da wie so ein Heiligenschein und es ist eben dieses offene Dach, was eben diesen Ort respektiert und die Gesamtanlage respektiert und stärkt auch und wahrnehmbar macht, wenn man im Stadion ist, den Bezug zum Glockenturm hat, die Axialität und eben auch dieses klassisch-historische Moment des offenen Marathontors.
Hans-Joachim Paap glaubt, dass es große Neubauprojekte wie das Berliner Olympiastadion kaum mehr geben wird, weil die gesellschaftliche Akzeptanz für solche Vorhaben immer mehr schwindet. Das habe man zum Beispiel in Griechenland gesehen. Nachdem Olympia 2008 vorbei war und die Karawane weiterzog, habe es für die Stadien keine adäquate Nachnutzung mehr gegeben. Gerade in westlichen Demokratien wird der Widerstand gegen Großevents wie Olympia weiter steigen, sagt Paap voraus. Stadien sollten deshalb möglichst nicht nur für Sportevents nutzbar sein, um sie nachhaltiger bewirtschaften und besser auslasten zu können.
Die nächste Weltmeisterschaft nach der in Katar ist ja in Nordamerika, in Kanada und Mexiko, wo man nur vorhandene Stadien nutzt, genau mit dem Hintergrund, das Geld zu nehmen, um bestehende Infrastruktur zu reparieren oder fit zu machen oder besser auszustatten, aber nichts mehr neu zu bauen.
Mittlerweile sind Stadiondächer, besonders wenn sie sich öffnen und schließen lassen, eine wichtige Investition, um Standorte aufzuwerten und auf lange Sicht wirtschaftlich zukunftsfähig zu machen. Arenen, die ihren Besuchern ein Dach über dem Kopf bieten, haben nach Hans-Joachim Paps Erfahrung einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Ihre Betreiber sind in der Lage, ihrem Publikum ein breit gefächertes Programm anbieten zu können, das nicht nur auf Sport beschränkt ist.
Aber das Olympiastadion in München mit dieser famosen Dachkonstruktion, ja. Wer war das, Behnisch?
Ja, Behnisch und Frei Otto. Ne? Also es gibt ja den Tragwerksplaner und Behnisch als Architekten, die das gemeinsam gemacht haben. Die streiten sich immer so ein bisschen, wer da die Idee gehabt hat mit dem fantastischen Dach. Es ist ja saniert worden, das Dach jetzt, und wir hatten da ja gerade die Europameisterschaft und es ist ja ein fantastischer Ort, aber es ist eben nur zur Hälfte überdacht. Und es gibt von den Sportverbänden die Anforderung an Hosting-Cities oder an Stadionbesitzer, alle Zuschauerplätze müssen überdacht sein, damit es witterungsgeschützt sind. Ne? Deshalb ja dieses Dach, das war eine Aufgabe für die Weltmeisterschaft 2005 als Qualifikation, alle Sitzplätze überdacht.
Hier jetzt bezogen auf Berlin. Hier bezogen.
Deshalb hat es das Dach bekommen.
Also man könnte ja sagen, also das Olympiastadion in München ist natürlich auch ein kulturelles Wahrzeichen, ja, auch ein Klassiker, ähnlich wie das Berliner Olympiastadion. Ja. Sie haben ja das Frankfurter Stadion auch umgebaut. Ja. Das hat ja auch ein Dach, was man, glaube ich, auf und zu machen kann.
Ja.
Aber geht das denn noch als reines Fußballstadion durch in Frankfurt oder da gibt es doch auch andere Nutzungen, da werden
Nein,
auch Konzerte und...
Natürlich, das ist jetzt gerade in den letzten Zügen der sogenannte Stadionsommer mit Events, mit vielen, vielen Konzerten und Sonderevents. Ich glaube, das sind über 700 oder 800.000 Zuschauer jetzt im Sommer da im Stadion gewesen. Das letzte ist jetzt noch Ed Sheeran Ende September. Drei Konzerte hintereinander sind 180.000 Zuschauer, dreimal 60.000. Und dazu wird dann im Prinzip der Rasen einmal abgedeckt, dann gehen die drei Konzerte, dann ist der Rasen kaputt, Abdeckung wieder raus, neuer Rasen rein, dann wird wieder Fußball gespielt. Und wenn es regnet, machen sie das Dach zu.
Das Berliner Olympiastadion gehört der Stadt. Hauptmieter ist Hertha BSC. Seit eh und je trägt der Fußball-Bundesligist dort seine Heimspiele aus. Während der Renovierung, die vor 20 Jahren von den GMP-Architekten geplant wurde, ging der Spielbetrieb einfach weiter. Im Zuge des Umbaus wurde der VIP-Bereich massiv ausgeweitet. Der Umgang zwischen Ober- und Unterring ist nicht mehr durchgängig begehbar. Die Kioske und Toiletten, die es dort gab, sind verschwunden. Wie andere Profiklubs ohne eigenes Stadion sei auch Hertha gezwungen gewesen, diesen Weg einzuschlagen, sagt Hans-Joachim Paap. Ohne Mehreinnahmen hätte sich der Verein die Stadionmiete kaum noch leisten können.
Die brauchen im Prinzip ein paar Leute, die richtig viel Geld fürs Fußballschauen ausgeben und natürlich dann auch möglichst viele Fans. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist dieser Business- oder Hospitality-Bereich.
Mhm.
Also das ist leider so. Und das ist so ein Abwägungsprozess. Und deshalb müssen die normalen Fans dann hier rausgehen. Da werden ja hier diese Buden aufgebaut. Das ist dann von dem Umgang dann eben 15, 20 Meter mehr. Aber man ist jetzt mal raus aus dem Stadion.
Ja,
das ist
völlig genau.
Seit Jahren träumt Hertha BSC von einem eigenen Stadion. Einer reinen Fußballarena. Verschiedene Standorte werden diskutiert, aber Bauland ist teuer und knapp, weswegen sogar darüber nachgedacht wird, eventuell ins Brandenburger Umland auszuweichen. Viele im Verein würden ein neues Stadion am liebsten im Olympiapark sehen, direkt neben dem alten Klassiker.
Aber was eindeutig dagegen spricht, ist das Landschaftsdenkmal. Also diese Anlage an sich, das ist ja eine parkähnliche Anlage.
Hans-Joachim Paap und seine GMP-Kollegen sind strikt gegen diese Pläne.
Sicherlich haben sie jetzt hier rechts vom Maifeld Platz, aber sie müssten diese ganzen Bäume, ich glaube, das sind 200, 300 Bäume, die müssten alle gefällt werden. Und sie müssen eine Fläche versiegeln, die im Moment unversiegelte Fläche ist und Park ist. Ja, und wir reden da ja nicht nur über das Spielfeld von, was weiß ich, 6.000 oder 7.000 Quadratmeter, sondern so eine Grundfläche von so einem Stadion sind dann immer mal 40.000, 50.000 Quadratmeter, die versiegelt sind. Das sind 5 Hektar. Die sind einfach erstmal einfach wieder weg und nur mein Verein sagt, das ist mir nicht dicht genug.
Ortswechsel. Wir bleiben in Berlin und gehen vom Westen in den Osten, von Charlottenburg nach Köpenick. Zur Alten Försterei, das Stadion des 1. FC Union Berlin. Ein ganz besonderes Stadion.
Nahezu 80% der 22.000 Plätze sind Stehplätze. Das schafft eine sehr spezielle Atmosphäre. Christian Arbart ist der Mediendirektor des Clubs. Und er ist als Stadionsprecher auch so etwas wie die Verkörperung des Vereins.
Unioner! Und Herr Zahner! Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Punktspiel!
Christian Arbart führt mich durch das Stadion. Es hat ein Ausstattungsmerkmal, das kein anderes Stadion in der Bundesliga hat.
Ja, wir stehen jetzt auf dem Balkon unserer Haupttribüne. Dieser Balkon zeigt in Richtung des namensgebenden alten Forsthauses, der alten Försterei. Deshalb heißt das Stadion an der alten Försterei. Und vor uns liegt ein großer Platz. Der ist im Normalfall ein Parkplatz. Aber er eignet sich auch hervorragend, um miteinander zu feiern. Nach dem letzten Spieltag war die Mannschaft hier auf diesem Balkon und der Platz gefüllt mit 8.000, vielleicht 10.000 Unionern. Und ja, es war eine ausgelassene, fröhliche Feier einer sehr erfolgreichen Saison.
Nicht das Rathaus, nicht Balkone wie der am Münchner Marienplatz, auf dem die Bayern den Fans ihre Meisterschalen und Pokale präsentieren, oder der Frankfurter Römer, wo Eintracht Frankfurt den Triumph in der Europa League feierte, sind für Union Berlin angemessene Orte. Sondern allein das eigene Stadion. Zwar ist der Balkon schon ein paar Jahre alt, doch als die alte Försterei erweitert wurde, bedachten die Planer dieses Detail. Und die Verbindung der Fans zu ihrem Stadion könnte kaum enger sein. Christian Arbeit.
Die Leute lieben dieses Stehplatzstadion. 3 von 4 Seiten sind Stehplätze. Das führt zu einem anderen Erleben, auch zu einer anderen Teilhabe. Man ist einfach viel aktiver beim Geschehen dabei, wenn man nicht auf einem Einzelstuhl sitzt und zwischendurch im Buch blättert oder aufs Handy guckt oder sich an den Platz seine Getränke bringen lässt. Es ist wilder, es ist intensiver, es ist schöner. Es ist vielleicht auch ein Ausbruch aus sehr viel Reglementiertheit, der man so im Allgemeinen ausgesetzt ist. Insofern, vielleicht ist es sowas. Aber wie gesagt, für uns ist es ganz schwer zu erklären, weil für uns selber sind wir eigentlich ganz normal.
Teilhabe, das ist ein Begriff, der zentral ist für Union Berlin und seine Fans. Das schafft ein Gefühl von gegenseitiger Zugehörigkeit.
Es hat auf jeden Fall etwas von einer Gemeinschaft, die sich verantwortlich fühlt, zusammen für Dinge verantwortlich fühlt. Und ja, natürlich ist das was. Ja, natürlich hat es einen Wert, wenn ich ein Stadion selber gebaut habe oder weiß, dass viele aus unserer Gemeinschaft es selber gebaut haben. Das strahlt schon darauf aus, wie ich mich dazu auch verhalte. Es ist ja nicht ein fremdes Gebäude, das von irgendwem hier hergestellt wurde, das mit mir nichts zu tun hat, sondern die Verbindung auch zum Ort des Geschehens, zum Stadion selber, ist sehr, sehr eng. Und diese Verantwortung spürt man hier bei allen, die hierher kommen.
Es sind keine Plattitüden, die Christian Arbeit von sich gibt. Denn vor einigen Jahren, als es darum ging, den Bau zu erweitern, packten die Union-Fans einfach mit an.
Was der Union-Fan, wenn er hier ins Stadion kommt, aber ganz sicher nicht wird, ist ein beobachtender Konsument einer Veranstaltung, die dafür da ist, ihn zu unterhalten, sondern dieses sich selbst als Teil des Ganzen begreifen, also was ich einbringe, trägt dazu bei, wie am Ende das Erlebnis wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und es färbt ab auch auf die Haltung, die wir unseren Spielern beispielsweise gegenüber bringen. Hier wird die Mannschaft nicht ausgepfiffen, hier werden nicht Einzelne zum Sündenbock gemacht, sondern wir gewinnen Spiele zusammen, wir verlieren auch Spiele zusammen.
Manche Fans wollten dem Team auch während der Pandemie, als Union vor leeren Rängen spielen musste, dieses Gefühl geben. Und es klappte sogar. Die Lage des Stadions kam dem Vorhaben der Fans zugute. Und die Architektur, die sich von der anderer Bundesliga-Stadien deutlich unterscheidet. Christian Arbeit.
Okay, unser Stadion ist eines der wenigen, das von außen im Grunde akustisch zu erreichen ist. Es hat offene Ecken. Wir sind mitten in der Natur hier. Auf der einen Seite ein kleines Flüsschen, die Wuhle, auf der anderen Seite ein großer Wald, die Wuhlheide. Und man kann natürlich im Wald spazieren gehen. Das konnte man auch während Corona gefahrlos tun. Und man konnte dort auch mit großen Abständen, mit einer Handvoll Leute, manchmal waren es 10, manchmal 40, sich aus dem Wald bemerkbar machen. Als es das erste Mal passiert ist, war das ein sehr wilder Moment, weil man hier ansonsten im Rahmen der Geisterspiele hat man hier wirklich Vögel zwitschern hören. Es ist ein sehr natürlicher Raum, in dem wir uns hier befinden.
Dieser natürliche Raum unterscheidet sich von einem Stadion inmitten einer Betonwüste. Die beengten Verhältnisse im Inneren tragen zusätzlich zu dieser Besonderheit bei. Und 22.000 Plätze sorgen für Exklusivität. Allerdings gibt es einen alljährlich wiederkehrenden Anlass, der noch ein paar tausend Menschen mehr ins Stadion bringt. Das Weihnachtssingen. Wegen der Covid-19-Pandemie musste es zweimal hintereinander ausfallen. Wer es aber aus eigener Anschauung kennt, der weiß, was für ein eindrückliches Erlebnis es ist. Doch zurück zur Basis, zu den Fans. Kaum ein anderer Verein in Deutschland ist näher dran an dem, was andernorts als Graswurzelbewegung bezeichnet wird. Dabei ist es essentiell zu wissen, dass Union ein unverrückbares Zentrum hat, sagt Sieg Zelt. Er zählt zum harten Kern der Fans von Union Berlin, ist der Sprecher der Gruppe Eiserner Virus. Und er betont, wie wichtig die alte Försterei für das Selbstverständnis der Köpenicker ist.
Wir waren zu DDR-Zeiten nicht die Nummer eins. Und wir waren nach der Vereinigung nicht die Nummer eins. Und für einen Verein, der nicht die Nummer eins ist, ist es essentiell wichtig, sich abzuheben, etwas Besonderes darzustellen. Und die Heimat des ersten FC Union in Köpenick, in der alten Försterei, ist in diesem Sinne etwas ganz, ganz Wichtiges. Das macht das Kolorit oder einen Teil des Kolorits des Vereins aus.
Das Kolorit. Davon lebt ein Club wie Union Berlin im Gegensatz zur auf Eventkultur getrimmten Konkurrenz. Und wenn es so bleiben soll, dann kann der Club und mit ihm das Stadion nicht gigantisch wachsen. Bei derzeit nur 22.000 Plätzen erhält längst nicht jedes Mitglied ein Ticket. 15.000 Plätze sollen hinzukommen. Aber dann wäre auch Schluss. Mehr wäre nicht machbar in der Wuhlheide, sagt Christian Arbeit.
Es ist unerlässlich, ein passendes Stadion zu haben. Also die schiere Größe allein wird es nicht sein. Auch wenn unser Stadion ausgebaut ist, wird es kein riesiges Stadion sein und auch kein besonders großes in der Bundesliga. Aber es wird ein Stadion sein, das zu uns passt. Für uns ist der Ort wichtig, wo das Stadion sich befindet. Hier wird seit 1920 Fußball gespielt an diesem Ort. Hier sind die Wurzeln des Vereins. Wir sind hier Teil einer nicht nur der Natur aus Wald und Flüsschen, sondern hier gibt es eine Nachbarschaft, hier wohnen Menschen, hier kommen Menschen her. Wir sind also nicht wie ein UFO vor den Toren der Stadt, wo alle 14 Tage 50.000 Leute hinkommen und dann wieder weg sind und dann ist da nichts.
Einfach wieder weg sein? Schwer vorstellbar im Wohnzimmer der Unioner. Sieg Zelt erzählt von einem Spiel nach einem Rückschlag im Kampf um die Plätze im internationalen Geschäft. Die Enttäuschung wollten die Fans die Mannschaft nicht spüren lassen. Sie blieben bis weit über den Abpfiff hinaus.
Sie sangen und sangen und haben nicht aufgehört zu singen auf der Waldseite. Und dann wurde auch die Gegengerade wieder angesteckt zum Teil. Und der Gesang hörte nicht auf. Und es ging 10 Minuten, es ging eine Viertelstunde, es ging eine halbe Stunde. Und nun ist es auch bei Union natürlich auch wiederum typisch, dass der Verein das auch toleriert.
10 Minuten Fußweg entfernt vom Berliner Hauptbahnhof befindet sich im Stadtteil Moabit das Poststadion. Die Arena, die auf einem riesigen ehemaligen Exerzierfeld zwischen 1926 und 1929 erbaut wurde, ist das älteste Stadion Berlins. Es war die Zeit, in der die Volkspark-Idee entstand.
Für die sehr dicht gedrängten Arbeitermassen im Wedding und Moabit sollten schöne Erholungsflächen geschaffen werden. Und eben auch Sportflächen. Und deshalb sollte das ein riesengroßer Sportpark werden, wo das Stadion selber eben nur ein Teil war.
Ephraim Gothe ist Stadtrat für Stadtentwicklung im Berliner Bezirk Mitte, zu dem der Sportpark Poststadion gehört. Er erklärt mir das Gelände.
Da gab es noch viele, viele Einrichtungen, die dazugehören, die man auch von hier aus sehen kann. Zum Beispiel dieses Gebäude war ein Schwimmbad. Heute ist es leider nur eine Turnhalle, aber immerhin ist das Gebäude noch da. Und es gab verschiedenste Arten von Hockeyfeldern, Fußballfeldern und verschiedene Möglichkeiten der sportlichen Betätigung.
Das von Georg Demmler im Stil des Backstein-Expressionismus konzipierte Poststadion, das im Zentrum des großen Sportparks steht, ist für Leichtathletikwettkämpfe und Fußball geeignet. 1934 spielten Schalke und Nürnberg hier vor 45.000 Zuschauern um die deutsche Meisterschaft. Auch die Nationalmannschaft spielte vor dem Zweiten Weltkrieg dreimal im Poststadion. Nach Kriegsende verlor die Anlage immer mehr an Bedeutung, bevor sie nach dem Mauerbau in einen für West-Berlin typischen Dornröschenschlaf fiel. Erst nach der Wende wurden Stadion und Sportpark, die seit 1990 unter Denkmalschutz stehen, peu à peu reaktiviert. Vor 15 Jahren wurde das Areal Teil einer Städtebauförderkulisse. Seitdem flössen jährlich Millionenbeträge, die zum Wiederaufbau des Volksparks nach historischem Vorbild und zur Weiterentwicklung mit Spa und Skaterpark eingesetzt würden, sagt Stadtrat Gothe. Auch Anfragen von Fußballclubs, das Stadion für den Profibetrieb umzurüsten, habe es immer wieder mal gegeben.
Da gab es tatsächlich die Idee, ob man das drittligatauglich macht, mit den notwendigen Scheinwerferanlagen und so weiter. Und das wurde tatsächlich so ein bisschen durchdacht, weil das dann schon irgendwie so in Richtung Bundesliga geht, gab es dann auch einen Katalog von Logistikflächen, die dann auch zur Verfügung stehen müssen. Auch sehr große Parkplatzflächen für Busse, für die Mannschaften und keine Ahnung, wo wir gesagt haben, nee, also so viele Logistikflächen, das beraubt uns viele Möglichkeiten für andere Sachen, um das zu nutzen. Und da haben wir auch gesagt, nee, das macht hier keinen Sinn.
Nachdem das prächtige Tribünenhaus schon vor einigen Jahren denkmalgerecht renoviert werden konnte, wird zurzeit der Eingangsbereich mit den kleinen Kassenhäuschen nach historischem Vorbild wiederhergestellt. Die Fußballer des Berliner Athletikclubs BAK sind zwar insgesamt sehr glücklich, dass sie dieses wunderschöne Stadion im Herzen Berlins nutzen dürfen, doch der Regionalligist, der am Ende der Saison vielleicht sogar in die dritte Liga aufsteigen könnte, findet, dass man es mit dem Denkmalschutz auch nicht übertreiben sollte. Die zuständige Behörde bremse die Bemühungen des BAK, das Stadion drittligatauglich zu machen, seit Jahren immer wieder aus, sagt Jugendleiter Burak Isik Dalyolu.
Das Problem hatten wir beim Flutlicht, das Problem hatten wir zum Beispiel bei der Anbringung einer Kamera oder auch die Modernisierung, zum Beispiel eine Rampe für den Zugang auf die Tribüne für die Menschen mit Behinderung. All das ist aktuell gar nicht möglich und da muss man auf jeden Fall da gewisse Dinge natürlich verändern. Also die Ästhetik ist nicht vor der Menschenwürde. Die Ästhetik interessiert uns als Basis, als Vereine eher weniger, wenn es um die Menschen mit Behinderung geht, die auch mal ein Spiel auf der Tribüne sehen dürfen sollten, statt jetzt auf einer Kurve, die nicht bedeckt ist.
Burak Isik Dalyolu zählt viele Beispiele auf, die seiner Meinung nach eine zeitgemäße Nutzung des Poststadions wegen der Auflagen des Denkmalschutzes unmöglich machen. Die steile Treppe zur Tribüne sei für Menschen mit Behinderung ein nahezu unüberwindbares Hindernis. 4 Helfer seien nötig, um einen Rollstuhlfahrer auf die Tribüne zu bringen. Das könne nicht sein. Der krasseste Planungsfehler beim Umbau habe jedoch gar nichts mit dem Denkmalschutz zu tun. Im Gästeblock des 10.000 Zuschauer fassenden Stadions gibt es zwar eine neue, barrierefreie Toilette, allerdings ist der Zugang dazu nicht barrierefrei.
Das haben wir dann auch bemängelt. Wir haben dann gesagt, so eine Rampe würde ja nicht viel Geld kosten. Das muss man jetzt einfach in die Hand nehmen. Es wird leider in der letzten Legislaturperiode leider vergessen. Aber ich bin mir sicher, dass dann die neue Verwaltung das in die Hand nimmt, dass dann auch der Gästebereich, wo wir viele Rollis haben, die dann auch mal die Möglichkeit haben, dort auch mal neben den anderen Fans das dann halt zu verfolgen.
Olympiastadion, Alte Försterei und Poststadion. Unser Streifzug durch 3 große Berliner Stadien hat uns gezeigt, wie herausfordernd es ist, zeitgemäße Arenen bereitzustellen. Die Anforderungen des Sport- und Kulturbetriebs mit den Bedürfnissen der Nutzer und des Publikums unter einen Hut zu bringen, erfordert viel Fingerspitzengefühl, Geduld und eine Menge Kapital. Kommen, wie bei Olympia und Poststadion, noch Auflagen des Denkmalschutzes hinzu, wird die Aufgabe noch komplizierter. Aber die Mühe lohnt, wovon wir uns auf unserem Rundgang überzeugen konnten.